Solarchi, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo und herzlich willkommen beim Solarchi Podcast. Wir haben heute eine Solarchi Spricht-Folge und das Thema heute ist bewerten und auch zum Teil in Richtung, oder der Großteil geht in Richtung Bildungssystem. Und ich bin heute nicht allein da, ich habe heute den André Lux zu Gast. Hi André, schön, dass du da bist.
Hallo Toni, danke für die Einladung.
Gerne doch. André, willst du dich kurz mal vorstellen? Du bist ja ein Mann von Welt.
Ach, bin ich das? Ach, ja. Das ist ja toll. Davon weiß ich aber noch nichts. So. Ja, also ich heiße André Lux, ich bin 39 Jahre alt, stand jetzt Dezember 2022. was soll ich zu mir noch erzählen? Ich bin Comiczeichner, ich zeichne Strichfiguren, Cartoons unter dem Namen Egon Forever. Ich mache Musik unter dem Namen Autobot. Ich habe jetzt wieder mein kleines Do-It-Yourself-Label gestartet, wo ich so Punkrock-Scheiß rausbringe, den keiner hören will. Und ich generell mache ich sehr viel erfolglose Kunst. Und beruflich bin ich gelernter Jugend- und Heimerzieher und arbeite jetzt bereits seit 8 Jahren im Ganztagesschulbereich. Und zuvor habe ich zum Beispiel eben in der offenen Jugendarbeit gearbeitet, aber auch mit Kleinkindern. Meine Ausbildung habe ich 2007 beendet, 2004 angefangen. Und ich habe seither schon sehr viel gesehen und erlebt in diesem Berufsbereich Sozialpädagogik, sage ich jetzt mal so als Überbegriff. Okay. That's me.
Sehr schön. Ja, ich sage ja Mann von Welt.
ja, gut.
Da machen wir jetzt direkt gleich mal Werbung. Wir sind nämlich auf diesen Podcast gekommen, dass wir diesen Podcast aufnehmen oder diese Folge aufnehmen, von deinem jüngsten Comicwerk, und zwar Robert endlich eingeschult. Da geht's um den Robert, der endlich eingeschult wird und namensgebend. Und da machst du eine humorische Aufarbeitung des Bildungssystems, wenn man so sagen kann. Und da sind wir ja auf der Comic-Con Stuttgart 2022 sind wir im Interview mit dir von Gigerigi darauf gekommen, hey, da steckt noch so viel Potenzial drin, worüber wir sprechen könnten. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, den Podcast zu machen. Und jetzt sind wir hier.
Richtig, du hattest die Idee. Ich wusste ja auch gar nichts von deinem anderen Podcast. Ich dachte, der Toni, der beschäftigt sich ausschließlich mit Comics. Der macht nichts anderes so. Ich dachte, der steht morgens auf im schönen Franken und das Erste, was er macht, er greift zum neuen Marvel-Comic und liest es und dann, ja genau, zum ja, und dann steht er dann abends da und stellt sich vor die Kamera und filmt sich und den Flo und die Nadine, wie sie dann gemeinsam über die Comics sprechen, die sie so konsumieren. Aber da steckt ja noch viel mehr drin im Toni, habe ich dann gemerkt, als du dann nach unserem Interview mich gefragt hast, ob ich auch beim Thema Mental Health irgendwie so offen drüber sprechen könnte, wie ich über meine selbst hergestellten Produkte spreche. Und dann habe ich natürlich sofort gesagt, ja klar, weil dieses Comicbuch, das du angesprochen hast, Robert endlich eingeschult, ist ja auch so die erste oder so das erste Mal, ich meine, ich mache Egon Forever, also meine Strichfiguren ja schon seit jetzt mittlerweile 28 Jahren, 1994 habe ich angefangen und mich seither auch nicht verbessert, also stilistisch, aber das ist so das allererste Mal, dass ich die für mich bei parallel laufenden Welten, all meine 1000 Hobbys, die ich vorher schon so ein bisschen angerissen habe, und meinen Beruf, den ich halt ausüben muss, um irgendwie überleben zu können, weil ich dafür Gehalt bekomme, dass ich diese beiden Welten mal so ein bisschen miteinander verbinde. Und das kam auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das kam so aus heiterem Himmel. Also ich bin irgendwann abends da gesessen und mir kam halt dieses Thema so auf und ich dachte, könnte ich daraus eine zu Ende erzählte Geschichte machen? Trägt es das? Und dann ist aber auch während diesem Prozess auch die ich würde mal sagen, die Message hinter dem Ganzen währenddessen quasi entstanden. So.
Okay. Wie war das für dich? War das für dich irgendwie schon so ein Stück weit eine Aufarbeitung oder eine Verarbeitung? So vom Beruf auch? Oder war das einfach für dich so, okay, ich mach das jetzt, weil es gibt da so Dinge, die mich schon stören, aber ich will in erster Linie eine Unterhaltung, eine Geschichte schaffen, die jetzt unterhalten soll?
Ja, beides irgendwie. Also die Mechanismen, das Werkzeug, das ich habe, ist natürlich immer dasselbe. Hm. Ich erzähle Geschichten, an deren Ende natürlich immer ein Witz stehen sollte. Das ist mein Anspruch an mich selber, weil ich halt trotzdem will, dass es halt unterhält. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen würde, eine Story zu erzählen oder irgendwas zu erfinden und es dann selbst auch auszuhalten, dass da jetzt keine humoristische Ebene drin ist, sondern dass es einfach nur straight sachlich irgendwas auf irgendwas aufmerksam machen muss, soll, darf. Und das, ich müsste mal ausprobieren. Ich glaube, in gewisser Weise habe ich das schon in manchen Bereichen, aber halt nicht mit den Comics. Und wie ich da drauf gekommen bin, war es halt einfach, es gibt ja quasi so einen quasi Vorgänger von Robert Endlich Eingeschult. Das ist Lars, der Agentur-Depp. Da habe ich so meine Erfahrung in der Agenturarbeit so ein bisschen verarbeitet. Und an dem Ende dieser Geschichte steht ja auch so eine Art Happy End oder so eine Art Lösung für die Figur in der Geschichte, nicht für alle, aber für die Figur, die halt hart struggelt in diesem Agenturkosmos, und die wird dann quasi am Schluss, entscheidet der Lars sich dafür, in einem Jugendhaus zu arbeiten. Und ich dachte, nachdem das fertig war und es lief auch sehr, sehr gut, viele Leute haben es gelesen und ich habe super Feedback gekriegt, habe ich aber natürlich auch selber so ein bisschen darüber nachgedacht und dachte so, gut, jetzt ist der aber in diesem anderen Arbeitsfeld, in dem bin ich jetzt auch gerade seit vielen Jahren, Jahrzehnten fast schon, weil diese Agenturarbeit, die habe ich nur mal so zwischendurch probiert und dann gleich gemerkt, dass es nichts für mich ist, weil ich einfach super schlecht Leute anlügen oder abziehen kann. Und da habe ich dann aber trotzdem, habe ich ja relativ viele Erfahrungen im pädagogischen Bereich gemacht. Und dann gemerkt, okay, da ist ja auch nicht alles geil. Und gerade bei sozialen Trägern läuft auch vieles verkehrt. Und im Bildungssystem generell. Also das ist ja auch so krass. Wenn ich zum Beispiel sage, oh, das Bildungssystem ist ein altbackener, eingestaubter Scheiß, den man unbedingt mal ändern sollte, geben mir zu 99% alle Menschen recht, denen ich begegne. Aber es tut sich halt trotzdem nichts. Und,
das ist verrückt, ja. Das ist absolut verrückt. Also es ist so, als würde jeder wissen, dass dieses System einfach nicht mehr funktioniert, so wie es ist, aber es ändert keiner was.
Total. Und dann hockst du natürlich da, machst dir Gedanken darüber. Und ich hab's dir auch in unserem Interview mit Gigeriki erzählt, beziehungsweise im Flo, du standst ja hinter der Kamera. Ich bin ja ursprünglich auf die Idee gekommen, weil ich mache relativ viel Elternarbeit. Elternarbeit ist mir sehr, sehr wichtig in diesem Bereich so. Also ich bin Betreuer an der Ganztagesschule, ich bin kein Lehrer. Aber ich habe trotzdem einen relativ wichtigen Auftrag, weil ich halt einfach die Kinder durch den Tag begleite und auch einen krassen Blick auf die habe und auf deren Entwicklung und ihre Lebenswelt und Bedürfnisse und so. Und ich hatte ein Elterngespräch in der ersten Klasse und die Mutter meinte halt, ja, ihr Sohn war erstmal komplett baff und auch so ein bisschen überfordert mit der Tatsache, dass er jetzt auf einmal für alles so eine Bewertung erfährt, dass alles, was er macht, beobachtet wird von erwachsenen Menschen und die sich das dann erstmal anschauen und um dann ihm sagen zu können, okay, auf einer Skala von 1 bis 10 finde ich, ist das da und da. Und es ist schon krass, wenn man das so durch die Augen von einem Kind erklärt bekommt, das davor quasi 6 Jahre nicht damit konfrontiert wurde. Ich finde, das macht schon was mit einem, wenn man nicht komplett abgestumpft ist oder das halt auch voll geil findet, so Leute immer einsortieren zu wollen und kategorisieren zu wollen.
Ja, das ist total verrückt. Also das ist so verrückt, einfach dieses System direkt. Es ist auch, ist ja auch kein Wunder, dass das Menschen nach dem ganzen Prozess nachträglich so beeinflusst und so verunsichert. Weil man ja ständig, immer wenn man irgendwie was macht oder jetzt auf der Schule bezogen jetzt irgendwas schafft, ob es jetzt ein Handwerksstück ist in der Schule oder ob es jetzt ein Aufsatz ist, ganz egal, man, während man diese Sache schafft, hat man direkt immer im Kopf, okay, das wird bewertet und ich habe absolut keine Ahnung, ob das jetzt gut ankommt oder nicht. Und man hat sofort Druck. Es übt ja sofort Druck auf einen aus. Und das schon in jungen Jahren. Also das ist echt verrückt.
Ja, und gerade bei den Beispielen, wo du gerade gesagt hast, da musst du auch noch extrem viel Glück haben, weil das ja auch, das hat ja auch viel so mit bisschen mit Willkür zu tun. Also gerade ein Aufsatz oder ein Werkstück oder sonst irgendwas, vieles kann man ja nur emotional beurteilen. Das heißt, die Person, die das am Ende beurteilt, sollte dir schon wohl gesonnen sein. Das ist bei Mathe dann wiederum was anderes. Und dann je nach Persönlichkeit hast du halt entweder Glück oder Unglück. Ich hatte das Glück, dass ich eine tolle Grundschullehrerin hatte, die das super fand, dass ich so kreativ war. Aber das hätte ja auch anders sein können. Oder ich hätte da eine Lehrerin stehen haben können, die irgendwie alles ein bisschen strukturierter hätte haben wollen. Also ich konnte mich in meiner ganzen beruflichen Laufbahn, ich bin super unorganisiert und gerade sowas wie Mathe, das lag mir nie, weil es da immer nur eine Lösung gab. Und das ist so bin ich nicht. Ich kann nicht einfach mich an so ein Regelkorsett ständig halten. Deswegen war ich in Mathe halt auch einfach immer scheiße. Aber ich konnte in anderen Sachen halt glänzen, weil da konnte ich mich mal so ein bisschen so hier ein bisschen austoben und hier mal ein bisschen was quatschen und hier mal so. Also dadurch habe ich ja auch wieder irgendwie was gelernt, wo ich gedacht habe, okay, so kriege ich es irgendwie hin, da draußen in der großen weiten Welt zu überleben. Aber das ist natürlich auch eine krasse Erkenntnis, wo du dann merkst, okay, ich muss mich halt auch sehr, sehr oft verstellen. Also das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Oh, jetzt kommt die Dr. Pepper gerade hoch, Entschuldigung. und ich glaube, wenn du quasi von Anfang an eben sowas nicht erfährst, wenn du quasi die ganze Zeit nur auf der Fragensuche bist, fuck, wie finde ich mich zurecht in diesem Bereich? Und du findest darauf keine Antwort, dann wird dir quasi von der ersten Klasse an, von der Grundschule an gesagt, ja, Pech gehabt. Diese Gesellschaft ist nichts für dich, Freundchen. Und das ist halt bei viel zu vielen Menschen so. Also, ich weiß, ich bin zwar Gast und du fragst mich, aber darf ich dich mal ein bisschen über deine Grundschulzeit befragen?
Ich muss gestehen, dass ich, und das ist vielleicht auch jetzt das Traurige daran, ich kann mich an gar nicht mehr so viel erinnern. Und das, obwohl ich erst 30 bin halt. Also ich weiß nicht, ob das auch mit gewissen Gegebenheiten, die in meiner Vergangenheit stattgefunden haben, zusammenhängt. Aber so wirklich an große Sachen kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Aber ich habe tatsächlich, weil du es jetzt sagst, ich habe jetzt eine Sache im Kopf und die erzähle ich jetzt direkt einfach mal. Und das müsste in der 5. Klasse gewesen sein. Es war, also ich war immer schon richtig schlecht in Deutsch. Ich hatte immer Probleme, einen Aufsatz über irgendwas zu schreiben, was mich echt überhaupt nicht interessiert. Das war schon immer mein Problem und das Verrückte daran ist, ich schreibe jetzt Comic-Rezensionen und schreibe Blogs und keine Ahnung was. Was eigentlich überhaupt nicht mein Ding wäre, weil ich immer super schlecht in Deutsch war. Komplett absurd. Mein Deutschlehrer hat mir mal, ich glaube, das war die 7. Klasse oder so, hat mir einen Aufsatz zurückgegeben, eine Schulaufgabe und hat zu mir gesagt, kahr doch nichts auf der Spule. Während er mir das ausgehändigt hat. Die ganze Klasse hat es mitbekommen. Super stark.
Ja, super.
Also das war so die nochmal die nachdrückliche Bewertung. War halt eine 5 oder eine 6, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Story, die ich jetzt gerade im Kopf hatte, ist, wir mussten ein Rezept schreiben. Wie absurd ist denn das? Im Deutschunterricht ein Rezept schreiben. Oder eine Anleitung, wie man was kocht. Und ich war, wie alt war ich denn in der fünften Klasse? 13, 12?
In der fünften Klasse, ja, da bist du 11, 12,
Ja,
ja.
ich habe keine Ahnung von Kochen.
Ja.
Also in dem Alter, weißt du, jetzt kommt, wisst ihr, über was ich mein, oder weißt du, über was ich mein Ding geschrieben habe? Ich habe über ein
Dein Rezept.
Käsebrot. Ich habe ein Käsebrot. Ein Brot, was man mit Käse überbackt macht.
Wow.
weil ich einfach das gern gegessen habe. Und dann habe ich darüber halt einfach ein Auf.
Es ist ja auch ein Rezept, also
Ja.
ist doch völlig okay.
Aber es ist halt absolut nicht das, was die Lehrerin halt wollte. Die wollte halt ein Rezept über ein vernünftiges Gericht haben. Keine Ahnung. Das ist ey, sowas Bescheuertes.
Ja, aber das ist halt das ist das, was ich meine, weißt du, bist abhängig von einer Person und wie die
Ja.
zu diesem ganzen Thema steht. Und die legt dann auch wiederum die Regularien fest. Also natürlich gibt's einen Lehrplan und natürlich gibt es Dinge, die Lehrer so durchführen müssen. Und da gibt es auch Regeln, wo die sich durchhangeln müssen. Das ist natürlich alles sehr, sehr fragwürdig, aber es kommt am Ende, ist dann immer noch eine Person da und wenn die ein bisschen cooler drauf ist, dann bendet die Rules, ne? Dann steht die natürlich da und sagt, ja, der Toni hat hier was über Rezepte mit dem Käsebrot gemacht, alles völlig in Ordnung, ich finde es toll, es ist ein kreativer Umgang und ein sehr authentischer Umgang mit dem Thema, da kriegt er von mir jetzt auch einen Zweier dafür. Weißt, also wenn man so ein Mindset, ist immer so ein doofes Wort, aber wenn man so eine Haltung zu diesem ganzen Thema hat. Also zum Beispiel kann ich dir jetzt als Beispiel sagen, ich begleite meine Klasse immer auch im Sportunterricht. Und da hat die Sportlehrerin letztens Noten machen müssen. Und die meinte schon so, oh, Noten in Sport,
Das
ey.
ist
Also die ist cool.
furchtbar.
Ja, und dann habe ich auch gemeint so, ja, krass, ey, erklär mir das mal, mich interessiert es ja dann. Also nach was für Mustern gehst du da vor? Wie genau beurteilst du das? Was genau muss das Kind jetzt hier gleich performen, damit es einen Einser kriegt? Was muss es performen, damit es einen Sechser kriegt? So, ich meine,
Ja.
das ist ja eine festgelegte Range so. Und sie meinte halt auch so, ja, das ist tatsächlich alles irgendwie definiert, aber es fragt ja hinterher auch niemand nach. Und deswegen, sie lässt die Kinder das machen, damit sie sagen kann, ja, die haben das gemacht. Ja, war alles cool. Und dann gibt sie den Kindern Noten von 1 bis 2. Und dann habe ich auch gemeint, ja, so würde ich es auch machen. Aber das ist halt unsere Haltung zu diesem ganzen Thema. Es gibt Leute, die sind so richtig. Ich habe auch mit einer Lehrerin zusammengearbeitet, die war auch cool, so von der Persönlichkeit her, aber die ist in diesem Lehrerberuf total aufgegangen. Und die war so richtig, die hat sich so ultra krass damit identifiziert.
Okay, krass.
So, weißt du, die war so richtig oldschool teilweise in verschiedenen Meinungen und so. Und ich fand es teilweise ja auch ganz nett, weil manchen Kindern hat es ja auch wiederum ganz gut getan. Ne, da gab es ja dann auch mal eine Vorgabe und dann haben die so ein bisschen einen Rhythmus und eine Struktur bekommen. Aber es war halt eben nicht ausgeglichen. Es war halt nur so. Und das ist
Okay.
wiederum scheiße, finde ich. Das ist dann so, das gibt den Kindern ja dann auch keine Orientierung mehr, weil die sollen ja aufs spätere Leben vorbereitet werden. Deswegen ist es doch viel geiler, wenn man da mal einen Blick drauf wirft auf dieses ganze System und guckt, was läuft da verkehrt, wie machen das einzelne Leute und wie dieses ganze Ding unter einen Hut und wie werden wir jedem einzelnen Kind gerecht? Weil das muss am Ende das Ziel sein.
Genau, und eigentlich, wenn man sich den Satz jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lässt, kann man daran ja eigentlich nur scheitern. Weil du kannst nie allen Kindern gerecht werden, zumindest so, wie das System funktioniert aktuell.
Genau, so ist es. Und deswegen, also ich habe schon Einblicke gekriegt in verschiedene Varianten von Unterricht oder es ist ja auch nicht alles ultra scheiße und es hat sich auch nicht alles irgendwie nicht fortbewegt. Also es hat ja auch eine Progression stattgefunden. Also gerade sowas wie klassischer Frontalunterricht wird ja immer weniger zum Beispiel. Also wenn's Lehrerinnen und Lehrer sind, die da offenen Umgang pflegen, dann machen die natürlich auch viel spielerischer oder mal in einem Sitzkreis oder keine Ahnung, gehen
Gruppenarbeit.
einfach auf, genau, Gruppenarbeit, gehen einfach mehr auf Bedürfnisse ein. Das geht aber natürlich auch nur mit einer kleineren Gruppe. Wenn
Genau,
du
das
halt
ist das.
30 Kinder vor dir hast, ist schwierig.
Ja. Das Verrückte jetzt auch, um jetzt mal auf die Kinder einzugehen, kurz.
Ja.
Das Krasse an diesem Bewertungssystem ist ja auch, dass das auch mit die Kinder was macht untereinander. Man erzeugt ja dann dadurch ganz schnell auch diesen Konkurrenzkampf durch dieses Bewertungssystem. Und das fängt ja in der Grundschule dann schon an, dass dann, und leider muss ich das auch sagen, das kommt dann auch viel von den Eltern auch noch dazu, dass da dann auch noch mal Druck ausgeht, weil man möchte ja durch sein Kind gut dastehen bei anderen Eltern. Boah, das finde ich ja so schrecklich, ey. Ganz
Klar,
schlimm.
natürlich alles ist Status. Das ist ja auch das,
Ja.
ich meine, das ist immer ein Abbild von dem, was später passiert. Also das ist
Genau.
immer irgendwie, ich habe da jetzt auch gerade so drüber nachgedacht in der Vorbereitung auf den Podcast hier. Ich weiß nicht, ob das ein Arg, also damit hole ich jetzt auch ein bisschen aus und gehe so ein bisschen weg von diesem Bildungsding, aber ich möchte das Ganze auch ein bisschen ausweiten
Alles gut.
auf so einen gesellschaftlichen Blick oder so auch so ein gesellschaftliches Problem. Ich weiß nicht, ob das ein urdeutsches Problem ist oder ein süddeutsches vielleicht sogar. Das kannst du mir jetzt gleich bestätigen oder mir widersprechen. Und zwar, ich komme aus einer sehr bürgerlichen Familie. Nicht super konservativ. Ich würde sagen, relativ normal. Aber in meiner Familie und auch in Familien von Freundinnen und Freunden, die in demselben Setting aufgewachsen sind, ist es ziemlich üblich, dass man allem irgendwie einen Kommentar, eine Bewertung oder eine Beurteilung gibt. Sei das jetzt, ob der Nachbar irgendwie, wie dem sein neues Auto aussieht oder ich weiß auch nicht, oder auch nach, weißt du, gehst spazieren, weißt du nicht, wie es bei mir ist, bei dir ist, ich komme aus dem Schwarzwald und ich gehe spazieren mit meinen Eltern, ich liebe meine Eltern, die sind super, aber man begegnet dann irgendeiner Familie, die man schon Jahre kennt und dann quatscht man kurz und dann geht man weiter und sofort wird über diese Personen gesprochen und sofort wird es so eingeordnet, also so von wegen so, oh, der so und so sieht aber, der sieht aber schlecht aus, oh, der macht's auch nicht mehr lang, also, du weißt, was ich meine.
Absolut.
Oder irgendwie, oh, was macht eigentlich der Kerle von denen? Schafft er überhaupt noch? Also auch so das Thema Faulheit, so und wie gesagt, Performance und so. Das ist immer ein Thema. Das ist immer irgendwas, woran man auch seine eigene Haltung oder Meinung zu anderen Leuten so justiert. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Also ich kann das auch bestätigen. Ich wohne jetzt hier
Ja.
in einem ziemlich kleinen Dorf und da
Ja.
kennt sich halt wirklich jeder. Und
Ja.
das ist so Wahnsinn, wenn sich jemand ein neues Auto kauft, es wird sofort geredet. Wie kann der sich das
Ja.
leisten? Wie hat er das gekauft? Wie kann er das jetzt machen? Sein altes war doch noch in Ordnung. Jetzt muss ich mir auch ein neues Auto kaufen. Lauter so Gerede, so immer direkt so schlecht reden auch. Immer, also es ist ja dieses Bewerten, was hier stattfindet, ist ja eigentlich immer ins Negative.
Ja,
Man geht ja
oder es ist.
selten hin und sagt dann mal, hey, wow, ist ja geil, hast ja geiles neues Auto gekauft, sieht ja echt super aus.
Ja, und selbst das wäre ja auch schon bewerten, weißt? Also selbst
Ja.
positives Bewerten ist ja ungefragt, auch unverschämt, wenn man es ganz genau nimmt, weißt? Ich habe ja
Genau.
nicht danach gefragt. Das ist ja auch genauso wie mit, also ich sag jetzt. Gerade bei mir in der Verwandtschaft oder sowas, da ist dann auch, wenn da über Leute gesprochen wird bei einem Verwandtschaftsfest, dann immer so, aber das ist ja, der schafft richtig was. Weißt, da
Ja.
wird sofort ein Punktesystem angewendet. Hat er schafft einer, dann ist der auch gut. Dann ist es auf jeden Fall ein guter Mensch. So. Und das ist halt das Krasse. Auch die positiven Bewertungen sind auch wieder die Bewertungen von Leistungen. Von
Genau.
Leistungen und von Außenwirkung und sowas von Menschen. Und das war für mich auch immer ganz arg schwierig, also als Kind oder als Jugendlicher. Ich bin in einem Kaff aufgewachsen mit knapp 1500 Leuten damals. Das heißt, so wie bei dir, man kannte sich einfach. Jeder wusste, hattest du Jung vom so und so.
Genau.
Und wenn du dann aber irgendwie auffällig wurdest mit 15, 16, bist an der Bushaltestelle rumgehangen oder so mit irgendwelchen anderen Larrys und hast da Scheiße gebaut, dann war das natürlich Kacke und dann hattest du natürlich auch einen Stempel drauf. Und ich denke mir halt, eigentlich sollte gerade, um jetzt wieder die Kurve zu kriegen, gerade die Schule, also dieses Ding, wo man zwangsweise hin muss, Man muss da einfach hin. Das ist schon eigentlich echt der Wahnsinn. Du hast keine Chance. Es gibt Schulpflicht in Deutschland. Ja. Du musst da hin. Dann soll doch diese verdammte Institution dafür da sein, genau diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, aus den Köpfen rauszukriegen und den Kindern einfach auch zu sagen, nee, es ist A, okay, wie du bist. Es ist okay, wie der andere da ist. Und es ist cool, wenn du dich da und dafür interessierst. Keep on rocking. So.
Ja, genau das ist das Ding. Wir verbringen halt schon so viele Jahre und so viel Zeit in der Schule und wir könnten diesen Kreis, dieses Problem easy durchbrechen, aber wir schaffen es nicht, weil das System
ja einfach dafür sorgt. Ich meine, es gibt ja Schulkonzepte. Es gibt ja Schulkonzepte, die offener sind, ja, und die in denen viel ausprobiert wird. Da hat man dann oftmals andere Probleme dann mit den Leuten, die dahin gehen. Das ist da, also gerade wenn es dann vielleicht ein bisschen zu esoterisch wird, ja, oder so, da habe ich dann meine persönlichen Probleme damit. Aber es gibt sowas und ich finde halt irgendwie, wenn ich mir auch teilweise lese ich mir ja wirklich mal pädagogische Fachliteratur durch, so bescheuert bin ich, und da denke ich mir immer, weißt du, so greatest hits of Pädagogik, einfach mal eine Schule oder eine Schulform, die so alles Geile aus Montessori, aus Waldorf, aus, keine Ahnung, aus staatlichen Schulen, alles so zusammenwirft, das wäre so geil.
Ja, wenn die sich einfach zusammensetzen würde und das Schulkonzept gründen würden. Aber das findet nicht statt, weil keiner hat irgendwie die Energie dafür, keiner hat die Mittel dafür und keiner hat irgendwie gefühlt auch keinen Bock, das zu machen, mit den, sich untereinander irgendwie einig zu werden.
Es ist ja eh, also das Thema so Lehrkräftemangel und sowas, da brauchen wir ja gar nicht anfangen. Mhm. Das ist ja so der Wahnsinn. Ich habe mich auch selber mal damit auseinandergesetzt, ob ich jetzt auch Lehrer werden könnte, weil ich halt im Grundschulbereich schon so lange arbeite und weil mich das interessiert und weil ich mir das auch vorstellen könnte und auch zutrauen, also zumindest in verschiedenen Fachrichtungen. Und ich könnte das einfach nicht machen, weil ich habe keine akademische Ausbildung, ich habe keinen Hochschulabschluss und das ist halt scheiße. Und dann bin ich schon mal raus. Also ich könnte vielleicht auf irgendeiner Fachschule arbeiten, habe ich jetzt aber auch nichts gefunden, was es in irgendeiner Weise zulässt. Aber sowas finde ich halt auch scheiße, weil du halt wirklich diesen Lehrermangel hast. Und das wird ja nicht besser, das wird ja in den nächsten Jahren nur noch schlimmer. Und das heißt aber größere Klassen, weniger Lehrpersonal, die Lehrerinnen und Lehrer sind immer fertiger. Ich habe auch bei meinem Comic echt versucht, nicht die ganze Zeit so Lehrerbashing zu betreiben, weil die sind ja nicht das Problem, sondern das System einfach. Und das war mir ganz arg wichtig, dass man nicht hinterher sagt, ja, die doofen Lehrer. Wenn ein Lehrer zu einem doof ist, dann ist der ein doofer Mensch, so. Dann hat das irgendwie nicht ganz gerafft, aber dann hat es nichts mit dem Beruf zu tun. Das
und dann ist aber halt auch wieder die Frage, wie ist die Person dazu geworden? Weil vielleicht die Person ja auch nicht immer schon so und hat das schon immer so gemacht. Wer weiß, was da in der Vergangenheit auch schon alles schiefgelaufen ist. Ne? Also das muss man ja auch absolut irgendwie mal berücksichtigen.
Ey, vor allem im sozialpädagogischen Bereich auch, also generell im pädagogischen, aber auch im sozialpädagogischen Bereich, hinterfragt man seinen Job und die Lage in dem Job so oft, dass man wirklich aufpassen muss, nicht total zynisch oder verbittert zu werden.
Ist ja auch verständlich, weil jedes Kind, das eine schlechte Note schreibt, ist ja eigentlich auch das Versagen vom Lehrer. Ein Stück weit.
Klar. Ja, weil die Lehrer haben ja auch einen Plan, die müssen so wie ich es vorher mit dem Sportunterricht erklärt habe, die müssen bis zu einem gewissen Punkt Noten abgeben. Das müssen die halt machen. Egal, weil, also ich muss auch dazu sagen, dieser Sportunterricht, ne, das ist halt auch gerade so eine Art Notsportunterricht, weil halt aufgrund von verschiedenen Umständen es nicht anders möglich ist. Also richtig repräsentativ ist das halt auch nicht. Und genauso ist es, glaube ich, in verschiedenen Fachbereichen gerade bundesweit, dass man halt so irgendwie mit der Hand am Arm versucht, irgendwie da gerade einen Deutschunterricht durchzubringen und hier noch irgendwie Englisch und am Schluss kratzt man da irgendwie noch so ein bisschen seine Noten zusammen und muss die dann halt abgeben. Also auch Lehrpersonal steht unter einem wahnsinnigen Druck. Die haben so krasse Deadlines und dann müssen die von einer Schulklasse zum Beispiel mit 32 Kindern, gerade in der ersten oder zweiten Klasse oder so, müssen die ja ganze Textblöcke abgeben zu jedem einzelnen Kind, wo halt irgendwelche Beurteilungen drinstehen. Also das ist doch eigentlich total irre. Immer noch, vor allem Toni, das war bei dir so und das war bei mir so. Also falls du dein Grundschulzeugnis noch irgendwo findest, da steht dann drin, Toni ging immer sorgfältig mit seinen Schulsachen um. In, keine Ahnung, im Schulalltag verhielt er sich so und so. Sein Schriftbild ist so und so. Und das musst du dir vorstellen, das hat diese Person ja nicht nur für dich geschrieben, sondern für 25 andere Kinder auch. Oh,
das ist so schrecklich, ey. Oh. Ich hab mir jetzt gerade so gedacht, was ganz gut nochmal passen würde, so dieser Vergleich Grundschule. Also ich bin dann zu einer Gesamtschule gegangen und dann habe ich noch Berufsschulunterricht gehabt. Und also Grundschule, wir könnten auch vielleicht noch Vorschule mit reinnehmen. Vorschule, da fängt ja auch schon das Bewerten an. Ja. Mittlerweile wird das ja auch richtig krass. Also ich habe das irgendwie, also das ist jetzt ungeprüft. Ich habe das nur mal so mitgekriegt, dass da auch schon teilweise Englisch schon in der Vorschule mit drangenommen wird. Oder das im Gespräch ist.
Sicherlich, ja. Das ist dann, es kommt natürlich nach Einrichtung, aber ich meine, das kannst du auch so und so unterrichten. Also kannst du natürlich ganz süß mit so einer kleinen Kindergartengruppe bisschen This is a Duck oder irgendwelche Colors oder irgendwelche Klamotten oder so. Das geht einfache. Ja schon. Das Problem ist, ja, genau so einfach ist es. Und so ist es, glaube ich, alles relativ rudimentär. Ist ja in der Grundschule mit Englisch auch so. Das ist eigentlich ganz süß. Tatsächlich, Englischunterricht finde ich in dem Altersbereich eigentlich, ja, wenn die Lehrkraft das cool macht und da Bock drauf hat, dann ist da, finde ich, Englisch immer ganz, ganz nett. Aber was du sagst mit der Vorschule, ich war in meiner alten Schule immer wieder dabei bei den bei den Sichtungen von den Kindern, die dann vermeintlich auf die Grundschule kommen. Und dann kriegst du da halt wirklich einen Beurteilungsbogen. Und aufgrund dessen hockst du dich in die Ecke, also du hockst dich dann in den Gruppenraum von einem Kindergarten und dann hocken da die Vorschulkinder und die malen dann was oder müssen irgendwelche Aufgaben bearbeiten, natürlich total low, also irgendwelche geometrischen Formen ausmalen oder keine Ahnung, 1+1 oder so. Und dann hockst du wirklich mit einem Klemmbrett in der Ecke und sagst, ja, tauglich, geht so. Oh, Gott. Müssen wir vielleicht nochmal beobachten lassen. Also da fängt es ja schon an, wo du gerade das Thema Vorschule ansprichst. Da fängt es schon an, dass ein kleines Kind da sitzt und eine fremde Person in irgendeiner Ecke dich anstarrt, um dir dann hinterher zu sagen, dein weiterer Lebensweg verläuft vielleicht so, aber vielleicht auch so. Ich überleg's mir noch.
Gott. Katastrophe.
Ja.
Ja. Und ich weiß jetzt auch noch, dass es so bei mir zumindest war, in den ersten beiden Jahren, glaube ich, gab es noch keine Noten in der Grundschule. Ja. Und es kam dann mit der dritten und vierten Klasse, ging das los. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch so ist, aber auch wenn du keine Noten bekommst,
also an Regelschulen ist es noch so.
Okay, das ist ja immerhin, ne? Aber es ist ja trotzdem, es findet ja trotzdem ein Bewerten statt. Zwar noch kein Notenbewerten, aber es findet ja trotzdem eine Bewertung statt, weil du kriegst ja am Ende ein Zeugnis und du kannst ja trotzdem, glaube ich, in der ersten oder zweiten Klasse kannst du sitzen bleiben.
Ja, natürlich, ja.
Und furchtbar.
Ja, voll furchtbar. Geil eigentlich, gell, die Vorstellung, dass du in der mit sechs Jahren
Schuljahr sitzen, ey.
gibt's halt. Also ich hatte damals bei mir in der ersten Klasse einen, mit dem habe ich mich natürlich hervorragend verstanden, den fand ich super. weil ich, glaube ich, immer so ein bisschen der Magnet war für alle, die so hinten runtergefallen sind, weil ich ja selber auch ein bisschen so einer war. Ich hatte zwar relativ schnell, habe ich gemerkt, wie ich mich durchwursteln kann, aber wenn die Leute mal wirklich aufgepasst haben, haben die schon gemerkt, was ich teilweise auch für ein Schaumschläger war. Also ich konnte das ganz gut überspielen, dass ich eigentlich nichts konnte, also für dieses System, sage ich jetzt mal, für dieses Universum Schule, und das auch eigentlich nicht mochte, aber ich hatte, wie gesagt, so meine Schlupflöcher. Aber ich habe irgendwie auch witzigerweise als Freunde an der Schule und Freundin immer die gefunden und gesucht, die genauso wie ich eigentlich so von der Haltung her auf Mathe und Deutsch geschissen haben und dann eher den Nachmittag vor Tele 5 mit Marshall Bravestar oder vorm Sega Mega Drive verbracht haben. Ja. War immer ein guter Ausgleich zur scheiß Schule.
Auf jeden Fall, definitiv, ja.
Und ich meine, so habe ich ja auch diese Figur angelegt in dem Buch. Der hockt halt da und der hat ja tausend andere Interessen. Und weißt, wenn man da mal drauf eingehen würde, auf die Interessen von Kindern, und da kommen natürlich auch die Eltern in die Pflicht, ist ja völlig klar. So, wenn du deinem Kind über die Schulter guckst, dann weißt du auch in etwa, was dem so gefällt. Und dann ergreift doch da die Initiative und sagt, ja, voll geil, wenn du dafür brennst, wenn du für dieses Thema irgendwie brennst, dann let's go. So, dann lass da mal mehr machen, so.
Ja. Ach, das ist verrückt, ja. Aber die Bewertung in der Grundschule ist, findet ab der ersten Klasse statt, auch wenn es noch keine Noten ist. Und das ist ja auch absurd. Ich find's immer noch absurd, dass man in der ersten Klasse sitzen bleiben kann. Ich meine, was für eine Argumentation, bitte? So, du kannst noch nicht richtig schreiben. Hat doch noch, keine Ahnung, hier 8 Jahre mindestens noch Zeit gefühlt,
ja,
oder?
Ja. Also, ja, und wie du ja auch vorhin auch gesagt hast mit deinem Hobby, weißt, dass du gesagt hast, in Deutsch war es eigentlich nicht so geil und jetzt schreibst du Comic-Reviews. Jeder entwickelt sich ja auch anders.
Ja, eben. Und es dauert auch bei manchen halt einfach ein bisschen länger.
Mhm.
Also ich bin auch jemand gewesen, bei dem alles ein bisschen länger gedauert hat.
Ja, also ich weiß noch, 6., 7. Klasse oder so, da mussten wir nach vorne und an der Weltkarte die Hauptstädte und die Länder benennen. Und das hat mich damals einfach ein Scheißdreck interessiert.
Ja. Yeah.
Also das war für mich so, ist mir scheißegal, wo Norwegen liegt und wie die Stadt da heißt. Also jetzt ist das was völlig anderes, weil ich es ja auch anders gelernt habe. Weil ich das über, keine Ahnung, über mein Interesse für Fußball zum Beispiel. Mal, wie viele Menschen, mit denen du sprichst, haben eine Referenz nicht zu ihrer Schulzeit, sondern die sagen dann, ah geil, der und der Fußballclub kommt daher oder die und die Band kommt von da oder so.
Genau.
So lernt man nämlich, indem man Spaß daran hat und nicht indem jemand vorne steht und sagt, du kommst jetzt hier vorne an die scheiß Weltkarte und zeigst mir mal ganz genau, wo Afghanistan liegt oder Australien oder so.
Keine Ahnung. Bei mir war das mit Englisch so. Ja. Ich hab Englisch gelernt über Songtexte.
Ja,
ich habe
genau.
Hab angefangen, die Lieder, die ich höre, in meinem Kopf zu übersetzen und habe so Englisch gelernt. Mhm. Halt nur natürlich schriftlich halt sprechen und so halt nie richtig. Aber das hat sich dann im Unterricht halt gegeben. Aber ich war im Englischunterricht immer gut, weil ich halt englische Sachen konsumiert habe.
Ja, genau, aber das ist so dieses, genau, du über Popkultur und sowas, genau. Einfach über eine Leidenschaft. Das ist ja bei mir, ich kann keine Noten lesen. Aber ich habe, ich weiß nicht, wie viele Alben ich schon aufgenommen habe, wie viele Songs ich geschrieben habe. Autobot könnt ihr euch bei Spotify anhören. 3 Alben gibt's da, die sind alle super. Ich kann keine einzige Note lesen. Wenn du mir eine Note zeigst, keine Ahnung. Aber ich kann Akkorde greifen und ich kann daraus ein Lied basteln. Ob das jetzt jemand hören will, ist die andere Frage. Aber ich kann's. So, und das ist halt so dieses Ding. Und da muss ich auch sagen, hat mich zum Beispiel gerade die Comic-Szene und aber auch vor allem diese ganze Punk- und Hardcore-Szene voll abgeholt als Teenager, weil da war es so, das war so zurück auf Null. Hm. Da war dann genau dieses Ding, da hocken Leute, die schreiben Plattenrezensionen, die spielen in Bands, die gestalten Anzeigen, die organisieren Konzerte und die haben das alle nicht gelernt. Die haben nicht diesen üblichen... Genau, nicht diesen von der Bundesregierung vorgegebenen Bildungsweg eingeschlagen, sondern die haben sich hingehockt und geguckt, hä, wie geht das? Ah, dann mache ich das jetzt mal. Und dann, ja, warum nicht? Also so muss es doch eigentlich sein.
Ja, und das ist ähnlich
bei mir. Da kannst du noch so oft in der ersten Klasse sitzen geblieben sein.
Ja, im Endeffekt interessiert es keinen Menschen mehr. Im Nachhinein, wenn du erwachsen bist, fragt dich keiner, wie oft du die erste Klasse gemacht hast. Und es ist auch eigentlich komplett scheißegal, weil im Endeffekt ist das, was hinten raus dann, was du dann aus deinem Leben machst, ist das Wichtige. Selbst wenn du, ich meine, keine Ahnung, ich kann studieren, kann Rechtsanwalt werden und kann irgendwann am Bahnhof sein und mir den goldenen Schuss verpassen. Das hat überhaupt nichts auszusagen, was für Entscheidungen ich im Leben treffe.
Ja, und das Interessante ist ja auch in der einen Folge von dir, wo es um das Thema Burnout und so ging, da hat man dir ja auch zum Beispiel schon angehört, dass du einen gewissen Anspruch hast an deine Arbeit, die du jetzt gerade machst in deinem Job. Und die hast du dir ja aber aus dir, die ist ja aus dir selber entstanden, weil du ja auch schon gesagt, du bist ja Quereinsteiger.
Ja, genau.
Du hast ja irgendwann für dich beschlossen, ah, ich finde es gut, ah, ich bin sogar gut darin, ah, mir macht es sogar Spaß, das mache ich jetzt.
Genau.
Und so muss es doch eigentlich für einen selber sein. Und dann muss doch eine Gesellschaft dastehen und ein Bildungssystem und sagen, wir geben dir die Chance, genau das zu machen.
Ja.
Und genau deswegen gibt es immer wieder, also wenn du jetzt zum Beispiel Kinder fragst, schon in der vierten Klasse, schon in der dritten Klasse, was machst du später mal? Nur so, weißt du, so, dann sagen die meisten so, ja, ich werde TikToker, ich werde YouTuber, ich werde, also so solche Sachen so. Und dann denke ich mir auch, ja, wo kommt das her? Warum sind andere Berufe für die nicht interessanter oder populärer? Warum sage ich, werde Fliesenleger oder so? Und dann denkst du halt so, ja, das ist halt, das sind kreative Sachen. Dafür haben die jetzt gerade eine Leidenschaft und so. Das finden die jetzt gerade gut. Warum kann man denen nicht mal einen Einblick da rein geben und nicht gleich, weißt du, es wird immer so abgewickelt, so, ach, come on hier, YouTuber, das ist doch nix. Und das wurde mir zum Beispiel in meiner Kindheit und auch in meiner Teenagerzeit wurde mir das immer wieder gesagt, so, ich wäre unglaublich gerne auf eine Schauspielschule gegangen. So in der sechsten Klasse habe ich so vor der ganzen Klasse Tom Gerhardt imitiert, weißt, und so Stand-Up-Comedy und sowas gemacht. Ich wäre unfassbar gerne auf so eine Schule gegangen, aber weil ich in einem Umfeld aufgewachsen bin, gerade auf dem Dorf, wo das überhaupt nicht populär ist, wo du halt einfach, entweder du schaffst halt beim Kachelofenbau oder du gehst halt zum Daimler irgendwie, aber du gehst ja nicht auf eine Schauspielschule, das ist doch Blödsinn. Und deswegen habe ich immer hart gestruggelt mit diesem Werdegang so. Und dann Gott sei Dank irgendwann eine Szene entdeckt für mich, wo ich gemerkt habe, ja, wie geil ist das denn? Hier kann ich das wirklich einfach machen. Und das mache ich halt bis heute so.
Ja, genau.
Du ja auch.
Ja, bei mir ist es ähnlich, ja. Es ist ein gutes Ding, was du gerade ansprichst, nämlich der Werdegang. Ich finde es ganz interessant. Das ist ja das, was dann so in den letzten Jahren der Schule dann eigentlich so wichtig wird. Bei mir war das so, ich habe zwar gewusst, okay, jetzt kommt die, also ich war auf der Hauptschule, es kommt die achte Klasse und dann ist Schluss. War schon so, oder? Ja. Was, die neunte? Nee, die achte.
Die neunte wahrscheinlich, oder?
Ich weiß es nicht. War... nee, war schon die achte, oder? Die neunte ist dann so ihr Gymnasium her. Und dann kommt...
Nee, die neunte ist, Hauptschule geht bis zur neunten, Realschule, okay. Mittlere Reife geht bis zur zehnten und zur Gymnasium 10. geht bis zur zwölften, dreizehnten, so, ja.
Okay, also die neunte Klasse,
so
genau.
So ist es hier.
Okay, dann bewegt man sich so langsam auf die neunte Klasse zu, weiß, okay, man hat bald das Ende erreicht und macht dann seinen Abschluss und dann geht's raus in die große Welt. Und dann macht man sich so langsam Gedanken, ja, okay, was willst du dann eigentlich in der großen Welt machen? Und das Problem daran ist aber, man hat absolut keine Ahnung, also so ging es mir zumindest, man hat absolut keine Ahnung, was einem liegt. Also
genau.
was, keine Ahnung, was ist ein Job da draußen, der mir liegen könnte? Absolut keine Ahnung. Du hast ja kein Schulfach, was analysiert, okay, du bist darin gut, für dich ist der und der Job wichtig. Ich glaube, es gibt mittlerweile einigermaßen Programme, die das ein bisschen zum Teil verarbeiten, aber so wirklich schulisch ein Thema ist es nicht. Und das finde ich ganz schwach, weil das ist ja super wichtig. Du triffst eine Entscheidung für dein Leben fast schon. Ich meine, klar, man kann jederzeit seinen Job wechseln, habe ich ja auch gemacht. Aber ich meine, schaut man mal in die Vergangenheit rein, bei Bekannten einfach nur, wer ist denn bei dem Arbeitgeber oder bei dem Beruf geblieben, den er am Ende seiner Schullaufbahn gelernt hat. Die wenigsten machen immer noch das, was sie damals gemacht haben. Und das ist doch, das zeigt doch, dass hier ein großes Problem liegt, dass man da, ich meine, klar, Interessen können sich immer noch verändern und man wächst ja auch und verändert sich und aber ich denke, dass man wird nie da aus der Schule rausgehen und den Job machen, der das Richtige für einen ist. Ganz selten.
Ja, und ich finde, was die Schule da machen muss, ist nicht zu sagen, das ist jetzt dein Traumberuf, da wirst du irgendwie was, da wirst du glücklich, sondern ich finde, man muss halt von Anfang an den Kindern vermitteln, egal was du dann machst, du kannst immer noch was anderes machen. Weil auch das ist ja wieder so ein soziales Korsett, zu denken, dass wenn ich jetzt eine Ausbildung als Versicherungskauffrau mache, dass ich dann für immer Versicherungskauffrau sein muss. Aber so wird's ja vorgelebt. Das wird dir ja genau so immer gezeigt. So, sei ja nicht so doof und gib einen sicheren Job auf oder keine Ahnung, sondern eigentlich sollte man ja sagen, ey, wenn es dir keinen Spaß mehr macht, dann lass es. Du hast nur ein Leben.
Genau.
Und deswegen hör auf und mach was anderes. Mach das einfach. Und dann auch immer so, das ist mit so viel Risiken verbunden und so. Nein, ist es gar nicht. Du kannst alles machen, worauf du Bock hast. Wenn du irgendwo hingehst, dann machst halt nebenher noch eine Ausbildung. Also wenn du es wirklich machen willst, wenn du wirklich Bock drauf hast, dann kriegst du es schon irgendwie hin, denke ich. Und wenn nicht, dann holst du Unterstützung. Und dann hoffe ich, aber diese Unterstützung gibt's halt leider auch nicht so oft. Das ist halt auch das Problem. Aber ja, so wie du sagst, in der Schulzeit, da gibt's höchstens noch irgendeine Berufsberatung oder so. Da kommt vielleicht einer vom Arbeitsamt kurz vorbei, erzählt mal kurz, wie man sich bewirbt und verpisst sich wieder. Aber ja, und der kennt wie du dich gesagt, halt gesagt hast. Genau, das ist halt das, genau. Und deswegen ist es halt eigentlich die Aufgabe von der Generation über den Leuten, die sich einen Beruf raussuchen oder irgendeinen Weg einschlagen, Optionen aufzuzeigen und dann auch zu unterstützen. So. Also gibt ja, zum Beispiel, das ist ganz interessant, der Johannes Fleur, der mit mir dieses Abendkassebuch rausgebracht hat, der lebt ja quasi davon, dass er so Kleinkünstler ist. Der ist halt Stand-Up-Comedian und hangelt sich da so durch, hat eine Agentur, hat ein Management, ist jetzt aber auch nicht sonderlich berühmt oder so, taucht ab und zu mal im Fernsehen auf. Aber der liebt es halt. Den kriegst du nie von der Bühne runter. Egal, wie es dem gehen wird, der wird immer das machen. Und das finde ich total erstaunlich und auch echt beachtlich so. Und das so mit so einer Hartnäckigkeit.
Das ist super.
Und entgegen jeder Stimme, die aus seiner Familie kam oder weiß es ich woher. Aber man ist halt ständig konfrontiert damit, dass alle Leute von außen, und da kommen wir wieder zum Thema, beurteilen und immer wieder sagen, ah, das ist doch nix, ah, das ist doch Kacke und so. Und davon müssen wir weg. Und mehr empowern statt runterdrücken.
Das ist auch, ich finde auch, dass wenn man das dann sagt, also bei uns sagt man, das ist, mach doch eine ehrliche Arbeit. Ich finde das so furchtbar, wenn man sagt, mach doch eine ehrliche Arbeit. Was ist denn,
wer definiert denn eine ehrliche Arbeit?
Ja, wer definiert denn, was eine ehrliche Arbeit ist? Der Verdienst oder ob du irgendwie jetzt ein Haus bauen kannst oder so? Keine Ahnung. Mhm. Ich finde das ganz schlimm und jemand, der doch in der Kunst schaffend ist, also Kunst ist ja groß, breit gefächert, ob du jetzt Musiker bist, ob du jetzt Gemälde zeichnest, ob du Musik produzierst, ganz egal, das ist ja alles irgendwie, kann man alles irgendwie in Kunst mit reinpacken. Und das ist ja ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft. Also ehrlicher geht's doch nicht.
Ja, und ich finde auch, ich finde es auch, das gibt ja auch Bereiche, würde ich mal sagen, wo es andersrum funktioniert, weißt, wo du vielleicht in einem Künstlerumfeld aufwächst, aber du willst halt Steuerprüfer werden. Dann ist es auch die Aufgabe von diesem Umfeld zu sagen, dann wirst du jetzt halt Steuerprüfer, dann setz dich damit auseinander, so. Warum nicht? Also, ich finde, da hat jeder die Aufgabe, dem anderen nicht reinzuquatschen in dem, was er mag.
Ja, das ist ja eben, wir sind ja so vielfältig, vielfältig, da kann das doch jeder selber entscheiden, was für einen der richtige Job ist. Und es soll ja auch jeder für sich entscheiden. Bloß wenn man halt ein Jugendlicher ist, der noch total mit sich zu strugglen hat und vielleicht noch total zu kämpfen hat, überhaupt in seiner Klasse irgendwie einen Fuß zu fassen und dann noch irgendwie Noten schreiben muss, die gut passen. Mhm. Wie soll denn so jemand sich darauf konzentrieren, eine Entscheidung zu treffen, die wichtig für sein Leben ist, nachträglich? Das ist, ich finde das schrecklich. Das ist so schrecklich. Ja, man kann auch dem Elternhaus hier keinen Vorwurf machen, weil das Elternhaus kann das auch nicht abnehmen. Das Elternhaus kann vielleicht, keine Ahnung, Input geben und sagen, hey, schau dir doch mal den Job vom Papa an oder von der Mutter. Vielleicht liegt dir das ja. Vielleicht können wir Familienfirma weiter aufrechterhalten, keine Ahnung. Aber wenn es nicht liegt, liegt es halt nicht. Aber die Eltern, die haben ja auch viel zu wenig Zeit. Die müssen ja arbeiten gehen, die, keine Ahnung, das ist ja auch schwierig. Man kann nicht immer alles auf die Eltern abwälzen.
Nee, das ist ja auch dann wiederum natürlich eine Aufgabe von der Bildungsstätte, so zu sagen, wir fördern das Kind in dem, was worauf das Bock hat. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade so einen Kerl bei mir, der kann super geil zeichnen, der hat auch voll den geilen Humor. Und ich glaube, für den wäre es auch immer ganz cool, weil der natürlich auch die ganze Zeit von YouTube redet und keine Ahnung, was er sich halt alles so reinpfeift. Mit dem würde ich gerne mal mehr Zeit verbringen und sagen, okay, pass mal auf, wir schauen uns das jetzt mal an, was so ein YouTuber so alles machen muss und was da so alles irgendwie womit es so verbunden ist und wie wird man erfolgreich und wie kriegt man dann nachher noch seine Miete bezahlt und so. Also solche Geschichten, das wäre halt auch mal ganz geil, wenn da das eingestaubte System Beruf in Deutschland sich mal ein bisschen weiterentwickelt und man nicht irgendwie zum Arbeitsamt geht und am Schluss kommt raus, dass man irgendwie Kirschner wird oder keine Ahnung, weißt du, so ausgestorbene Berufe.
Naja, Goldschmied,
genau, dass du irgendwie, dann kannst du halt auf dem Mittelaltermarkt arbeiten, das ist ja super.
Ja, in die Kälte rausstellen und irgendwas schmieden.
Genau, manchmal hat man ja das ja, irgendwie so Hofnarr. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass sich das halt auch nicht weiterentwickelt hat, dass da irgendwie immer noch keine Awareness dafür da ist, dass sich einfach Berufsbilder geändert haben. Nicht nur in der Kunst, auch in Digitalberufen und so.
Ja, dabei wäre es doch irgendwie ein bisschen einfach. Die Lehrer müssten sich ja bloß ein bisschen mit der Materie auskennen und könnten dann sagen, hey, keine Ahnung, jetzt, wenn du jetzt hier in der Informatik ein bisschen besser aufpasst, dann lernst du Sachen, die dich für einen Videoschnitt oder Fotografiebearbeitung, genau, oder weiß der Geier was, die du dafür brauchst, damit du die Kenntnisse halt hast. Weißt du, wenn der, genau, wenn der irgendwie die eine Person da, ich möchte gern Fotos schießen, weil ich das einfach toll finde. Das ist ja auch, das kann ja auch einfach ein Anreiz sein, weil man selber sagt, hey, ich find's einfach geil, wenn jemand richtig coole Fotos schießt. Ich will das auch machen. Total.
Aber ich glaube halt, in vielen Bereichen bist du, wenn du solche Interessen hast und das auch bei Kindern fördern willst oder so, da bist du halt auch gleich irgendwie so der schräge Vogel im Kollegium. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich habe so die Erfahrung gemacht, so, sobald du dich für irgendwas so ein bisschen zu krass, also gerade auf dem Land, wir reden ja oft so jetzt über das Umfeld auf dem Land.
Und wenn, ja, du weil da wir das irgendwie halt am besten beurteilen können.
Ja, genau, also ja, da ich habe 24 Jahre lang in Wildberg, in Effringen gelebt ich bilde mir was darauf ein, dass ich mir darüber ein Urteil erlauben kann. Und da ist es halt immer so, du bist halt, sobald du dann irgendwie, klar ist es gut, wenn der Kerl Gitarre spielt, aber das ist ein Hobby. Und solange er nebenher seine Ausbildung und seine Lehre macht, dann ist alles okay und dann lassen wir den in Ruhe. Also von allen jetzt, nicht nur von der Familie, auch die Nachbarn und alle, die mit dir zu tun haben. Aber jetzt, wehe dem, der sich dann dahinstellt und sagt, ja, ich könnte doch jetzt auch irgendwie zum Beruf machen, so. Also ich könnte doch jetzt auch irgendwie Gitarrist werden oder Gitarrelehrer oder so. Da bist du doch gleich irgendwie so, ah, der schräge Vogel. Und das ist so. Das ist so meine größte Angst. Ich will auf jeden Fall in Zukunft wieder aufs Land zurückziehen. Hab da auch Pläne dafür schon. Und meine größte Angst ist, dass ich dann in meiner Straße, in der ich wohne, irgendwie der komische Dude bin, der mit seinen Strichfiguren, der mit seinen Strichmännchen.
Ja, genau, genau.
Aber wie krass ist das, dass ich dafür, ich habe richtig Angst vor dieser Vorstellung. Warum? Warum ist mir auch die Meinung der anderen Menschen so wichtig über mich?
Das ist total verrückt, ja. Das ist das ist so, aber es ist einfach so bei uns so drin, so geprägt. Aber ich finde es ganz lustig, weil die Geschichte, die du gerade erzählt hast, die kann ich fast, die habe ich sogar fast eins zu eins so in meinem Umfeld. Eine Bekannte von mir, der ihr Sohn, ist super krass. Also der ist jetzt gerade, ich glaube, der müsste jetzt so in den letzten Schuljahren sein. Also der müsste jetzt bald ausgelernt sein. Oder halt von der Schule fertig sein oder Abschluss machen. Und der ist super krass unterwegs im Radsport. Also richtig krass unterwegs. Die fahren auch die ganze Zeit durch ganz Deutschland auf Veranstaltungen, wo der hier Wettrennen fährt und richtig gut ist und teilweise halt auch erste Plätze einholt und immer weiter irgendwelche Events hochklettert und der ist richtig erfolgreich. Und ich habe dann auch mal, wie ich mit der so drüber gesprochen habe und so, habe ich ja auch gemeint, hey, ist ja voll klasse, der, bei dem ist ja eigentlich schon klar, was er mal beruflich macht. Dann hat sie gemeint, nee, der soll auf jeden Fall studieren, weil in der Schule ist er auch gut.
Und was sagt er dazu? Das ist dann die Frage.
Ja, genau, das weiß ich ja jetzt nicht, was jetzt seine Meinung dazu war. Aber ich finde es halt so krass, dass man da als Elternteil halt irgendwo wieder die Entscheidung abnimmt. Oder weil aber es auch wahrscheinlich trifft man dann nur die Entscheidung oder diese Aussagen aufgrund, weil du kannst es niemandem erzählen, dass dein Sohn beruflich Radsportler ist. Weil das kein Mensch.
Ja, und auch, ich glaube immer, weil man auch immer extreme Angst hat um die Zukunft. Es geht am Ende halt auch sehr viel einfach um Geld. Und dann ist es halt einfach so, dass wahrscheinlich Schiss davor hat, dass der mal irgendwann nicht, weißt, vielleicht wird er invalide oder so, dann hat er ja nichts mehr. Weißt, aber was hat er jetzt gerade von dieser Entscheidung, dass man aufgrund von einem Risiko, das es überall und immer gibt, egal was für Entscheidungen man trifft, dass aufgrund dessen nur der sichere oder in Anführungszeichen sichere Weg, der vermeintlich sichere Weg gewählt wird, statt zu sagen, nee, der hat da jetzt Bock drauf, also fokussieren wir uns mal auf diese ganze Radsportnummer, das muss doch irgendwie für den klappen. Ja.
Und wenn er gut ist und wenn er da noch mehr Anreiz, also ganz sicher, absolut sicher wird er, wenn er weiterhin die Schulbank drückt, wird der Radsport in Vergessenheit geraten, weil er das beides vielleicht nicht unter den Hut kriegt.
Ja, klar, natürlich. Deswegen haben wir diese ganzen großen Bundesliga-Clubs im Fußball, aber auch andere Sportclubs, immer diese Nachwuchsleistungszentren, wo du quasi dein Kind dann so ab 10 abgeben kannst und dann ist dafür alles gesorgt und so. Aber es gibt ja auch so Nischensportarten, da bedarf es sehr viel Mithilfe von den Eltern und das ist natürlich für Eltern, glaube ich, auch schwierig, weißt du, zu sagen, okay, fuck, oh, jetzt Schule und jetzt interessiert er sich da fürs Fahrradfahren, ist darin auch noch relativ gut, hat Spaß dran. Wie fährst du da jetzt quasi auf diesen beiden Gleisen, dass du auch dem Kind gerecht wirst? Aber das mal einfach nur überhaupt ins Auge zu fassen, dass es wirklich möglich ist, dass das Kind ja mit dem Radsport irgendwann mal seinen Lebensunterhalt verdienen könnte. Das muss doch realistisch sein, weil sonst braucht man ja nichts mehr zu, also sonst brauchst du ja von nichts mehr zu träumen. Dann kannst du halt wirklich, da musst du immer nur den sicheren Weg einschlagen. Den vermeintlich, sage ich jetzt mal. Das ist einfach auch sowas, was uns so von der Gesellschaft vorgegeben wird. Es gibt sichere Wege und es gibt aber auch so schwierige Sachen, oh, lässt mal lieber die Finger davon. Und das ist alles Quatsch, finde ich.
Ja, das ist total verrückt. Ich habe auch, es passt jetzt gar nicht so in dieses Bildungssystem-Ding rein, aber es ist auch nochmal ein gutes alles Beispiel. Cool. Ich hatte in meinem bei meinem ersten Arbeitgeber, bei dem ich gearbeitet habe und meine Lehre auch gemacht habe, hatte ich einen Kollegen, der war krass in der Musik drin. Also der hatte eine Coverband und die waren richtig krass unterwegs. Die waren sogar kurz davor, einen Plattenvertrag zu kriegen. Und dann hat Also es war irgendwie so ein Contest, glaube ich.
Mit einer Coverband.
Ja, die waren teilweise sogar im Ausland unterwegs mit der Coverband.
Ah, okay.
Also die waren richtig krass unterwegs. Total verrückt. Und ich glaube, sie hätten von Sony, ich glaube, es war Sony, hätten sie fast einen Plattenvertrag gekriegt und dann hat er aber eine andere, so eine Volksrock-Coverband, die ziemlich bekannt ist. Waren es die Dorfrocker? Die ist ziemlich bekannt. Gott. Mittlerweile, ja, ist. Und die haben dann Quatsch, das waren die Trockelauer Burm.
Ach, die haben dann
genau. Ist ja wurscht auch, wie sie heißen. Auf jeden Fall haben die dann einen Plattenvertrag gekriegt und es müsste Sony gewesen sein. Und irgendwie waren die beiden halt im Gespräch und die haben es halt dann nicht gekriegt. Und der, mein Kollege war dann eben Bassist von der Band und die haben das dann irgendwann dann auch richtig krass schleifen lassen, weil alle so in der Band beruflich halt so ein bisschen erfolgreicher geworden sind. Und das fand ich dann auch irgendwie so als Außenstehender, wie ich das so gesehen habe, fand ich es auch irgendwie schade, weil du dann halt auch gemerkt hast, also gerade jetzt bei meinem Kollegen, bei den anderen konnte ich es nicht so beurteilen, dass er halt umso mehr er im Betrieb so vorangekommen ist, umso mehr Stress hatte er halt auch und umso mehr hat er seine Leidenschaft weggegeben. Und das hat irgendwie für mich war das so ein klar, das ist seine Entscheidung gewesen, aber ich weiß, also für mich war das so, ob das wirklich die richtige Entscheidung für ihn war. Ich habe es jetzt nicht wirklich so für, er hat ja die Entscheidung getroffen, klar, ich habe es jetzt nicht wirklich krass beurteilt, aber ich habe mir so gedacht, so eigentlich, so wie ich ihn kennengelernt hat, wäre eigentlich der musikalische Weg mehr so sein Ding. Er hat auch noch Abendschule gemacht, um irgendwie sich fortzubilden, um dann irgendwie selber Musik zu produzieren. Er hatte auch irgendwie dran gearbeitet, ein Tonstudio zu eröffnen und alles. Und das hat er dann alles irgendwann aufgegeben.
Es war aber für mich solche, also solche Stories kenne ich zur Genüge. Das ist ganz krass. Also Kumpel von mir war mit seiner Band vor 10 Jahren oder so. Die waren bei MTV in den Charts.
Oh, krass.
Mit einem Song, mit Video und allem drum und dran. Ja, die Band hieß Mofa. Mein Kumpel Eule aus Köln. Ja, das war halt auch nur dieser eine Semi-Hit, so ein Alternative-Punk-Hit halt. Und die waren dann aber auch, ich glaube, 2 Jahre später haben die sich aufgelöst, weil dann auch dieser Moment kam, wo die sich als Band auch entscheiden mussten, gehen wir das jetzt so mit? Wir sind alle schon irgendwie Ende 20, Anfang 30. Versuchen wir es jetzt? Oder gehen wir halt alle in unsere Jobs, die wir jetzt zwischenzeitlich so gelernt haben oder studiert haben oder sowas. Und so im Nachhinein natürlich auch extrem schade, ne? Also klar, wie du es gesagt hast, die Entscheidung von jedem Einzelnen, aber es ist schon echt schade, dass man so, gerade da, das waren ja keine Amateurmusiker oder auch bei dem Beispiel, das du gesagt hast, da hätte es ja wirklich klappen können und dann wirklich, dass man irgendwie davon halt seine Miete bezahlen kann. Vielleicht muss man dann auch ein bisschen seine Ansprüche runterschrauben oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie man dann seinen Lebensstandard auch anpasst. Aber ich kann ja auch nur von mir sprechen. Also wie oft gab es bei mir schon die Situation, wo ich gedacht habe, boah, ich lasse das jetzt mit den Strichmännle, weil ich kann davon nicht leben. Das ist einfach ein Hobby, in das ich selber extrem viel Geld reinstecke. Aber ich mache das jetzt schon so lange und du kriegst ständig irgendwie gesagt, weißt, Verlage lehnen dich ab oder irgendwelche Leute kommen auf Comic-Cons zu dir her und sagen, dein Zeug ist scheiße oder
echt,
keine Ahnung
passiert?
Was. Also ja, klar, natürlich, das passiert auf jeden Fall. Also auch das ist überhaupt nicht
Frechheit.
Witzig oder ist voll scheiße gezeichnet, was ja offensichtlich
Frechheit.
Ist. Natürlich ist scheiße gezeichnet, du Idiot, weißt du. Und,
aber
deswegen,
das ist
also
mal ganz kurz, André, mal ganz kurz. Natürlich auf den ersten Blick sind es nur Strichmännchen, aber mal ganz ehrlich, und wir haben am Freitag eine Folge von unserem Gigi-Ricky-Podcast aufgenommen und wir haben über Robert gesprochen und wir haben es auch gesagt, wir hatten immer wieder das Gefühl, wie wir den Comic gelesen haben, dass da irgendwie trotzdem so viel Liebe drin steckt, in diesen Strichmännchen. Das klingt total absurd, aber ich hatte zu jeder Zeit, ich habe immer sofort wieder die Figuren erkannt. Die hatten trotzdem was Einzigartiges. Und das ist trotzdem auch ein großes Handwerk, Strichmännchen so viel Leben zu geben, dass man sofort alles erkennt und dass die auch Ausdruck haben und Emotionen haben. Also,
da danke ich dir für das Feedback.
Das sind nicht nur einfach
halt
nur Strichmännchen und das ist dein Stil. Wiedererkennungswert.
Ja, das ist halt meine Methode, um eine Geschichte zu erzählen auch. Und natürlich liegt mir da auch das am Herz und ich lege auch Wert drauf, dass die Männchen so und so aussehen. Aber weißt du, wenn jemand zum ersten Mal das sieht und damit nichts anfangen kann, das ist wie wenn meine Mutter das erste Mal ein Slayer-Album hört. Da denkt die sich auch, oh Gott, was ist das für ein Lärm? Und dann muss ich die aber erstmal in den Kosmos des Thrash Metal einführen und dann muss die ja erstmal alle Referenzen davor kennen. Ja. Und dann funktioniert es vielleicht auch mal. Aber auch all das ist Arbeit. Und ich musste extrem viel arbeiten, um da hinzukommen, wo ich jetzt gerade bin. Weißt du, dass so ein Cross-Kult-Verlag halt sagt, ja, okay, das Buch, das machen wir. Das passt. Aber ich hatte so viele Momente, wo ich mir gedacht habe, leck mich doch am Arsch. Also so, ja. Da, also Leute, die einem nicht antworten oder Verlage, die einen ablehnen. Ich bewerbe mich auch jedes Jahr für den Deutschen Cartoon- und Karikaturpreis und dann kriegst du immer diese, also das ist schon seit 10 Jahren so, und immer kriege ich diese E-Mail, wo ich halt weiß, die öffne ich jetzt und da steht dann drin, das erste Wort ist, also erstmal sehr geehrter und dann das allererste Wort ist dann leider.
Ja.
Oder wir bedauern. Leider.
Ja.
Und das ist dann auch okay, das ist völlig in Ordnung, dann sollen auch andere irgendwelche Preise gewinnen und so, aber trotzdem, ich nehme es dann so als Antrieb, ich stehe dann da und sage, okay, dann wird das nächste Ding noch geiler und ich will, dass es gut wird und ich will, dass es mir selber gefällt, ich bin immer mein eigener Maßstab, aber ich kann jeden Menschen verstehen, weißt, jedes Teenager-Mädchen, das irgendwie anfängt, Gitarre zu spielen und dann später doch irgendwie den und den Weg einschlagen muss, weil keine Ahnung, weil es halt so vorgegeben ist. Und dann steht halt diese Gitarre, diese E-Gitarre irgendwann mal in irgendeinem Hobbykeller in der Ecke. Und dann war es das halt mit der Gitarre, weißt du? Und das ist halt so schade, weil ich das total verstehen kann, dass man dann irgendwann mal sagt, ach, so wie wenn du jetzt mit deinen Kumpels sprichst von den, was waren das für Burm?
Ja, die Trocklauer Burm.
Ja, die Trocklauer Burm. Die pumpe ich gleich mal. Gibt's die bei Spotify?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das waren auch, die haben auch gecovert. Das war so eine Volksrock-Coverband. Ja, Volksrock finde ich übrigens furchtbar.
Ja, um das ist Bewertung natürlich ganz arg schlimm, aber das ist, um das jetzt mal, genau, aber du bist ja auch, du schreibst ja auch Rezensionen über Comics und da.
Ich bin ja
da.
Ein Bewerter.
Ja, das sind wir beide und es ist natürlich auch immer wieder schön, irgendwie Verrisse zu schreiben oder auch zu lesen. Das ist, da müssen wir uns natürlich auch, wir sind ja jetzt auch nicht hier in dem Podcast, um zu sagen, wir sind die Gralshüter der richtigen Meinung oder so.
Ja, definitiv nicht.
Also wie oft ich heute oder ja allein heute schon Dinge bewertet habe oder gestern Abend bin ich auch kurz auf Letterboxd und habe den Film bewertet, den ich angeschaut habe.
Ja, das passiert
das
ja ständig.
Das gibt ja Sicherheit. Ja.
Ja, genau. Es gibt, wow, das ist ein sehr guter Punkt. Andere Dinge zu bewerten gibt immer Sicherheit. Und das machen ja auch ganz viele Menschen, um das eigene Handeln irgendwie besser darzustellen oder sich besser darzustellen. Das ist ja auch so ein Selbstschutz.
Ja, und auch um selber irgendwie ein Ergebnis zu haben am Ende oder auch um selber mit Hand anzulegen. Weißt du, so, ich glaube, ein richtig überheblicher Kritiker, ob das egal in welche Richtung das geht, ob der jetzt Bilder kritisiert oder irgendein Handwerk, der will natürlich Einfluss nehmen auf das. Das gibt Kontrolle. Das ist dann okay, dann kann ich der Person, die das gemacht hat, direkt mal sagen, was sie alles scheiße macht. Und am Ende, ja, ist es so, wie ich es will. Und das kommt nämlich, da komme ich nochmal zu dem Punkt, ich mache gerade eine Fortbildung zum Mentoren. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren schon relativ viele Azubis und Azubinen mit begleitet, so als Anleiter in meinem Arbeitsbereich. Und da versuche ich mich auch gerade noch so ein bisschen fortzubilden in dem ganzen Bereich, weil mir das extrem viel Spaß macht, also mit jungen Leuten über das Berufsfeld auch immer zu sprechen, so. Und da will ich halt auch einfach besser sein als alle Arschgeigen, die mir in den letzten Jahren und Jahrzehnten über den Weg gelaufen sind, die mir meinen Beruf teilweise echt madig gemacht haben durch ihr Verhalten mir gegenüber oder halt auch Leute, die mich beurteilt haben. oder sich angemaßt haben, Dinge zu beurteilen, wo ich wirklich nicht danach gefragt habe.
Wie sieht denn dieses Mentoring aus? Wie kann man sich das denn vorstellen?
Die Fortbildung jetzt oder wie ich das mache?
Beides.
Also die Fortbildung ist einfach an einer externen Schule mit so Einheiten, da geht es um verschiedene Themen, so alle 2 Monate. Im Mai bin ich fertig, wenn alles gut läuft. Und da geht es gerade um die Themen Befindlichkeiten, also auch das Äußern von Gefühlen, oder auch, also so klassische sozialpädagogische Themen, auch Gruppenarbeit, ganz arg wichtig, Feedback, wie gebe ich Feedback, wie stoße ich niemanden vorm Kopf und sage ihm trotzdem, dass es da so ein paar Sachen gibt, wo man vielleicht nochmal drüber nachdenken sollte oder so. Das ist ziemlich gut. Also da, wo ich das jetzt gerade mache, die machen das mit sehr viel Fingerspitzengefühl. Also
Das ist
da
sehr
fühle ich mich
schön.
sehr wohl und sehr viel Wertschätzung auch. Und genau so versuche ich das auch mit Azubis zu machen. Also einmal in der Woche gibt es ein Gespräch, ein Anleitergespräch. Da setzen wir uns zusammen und sprechen so ein bisschen über die Erfahrungen von der Woche und keine Ahnung, was es so für Erlebnisse gab und wie man mit verschiedenen Kindern so gerade umgehen könnte oder Projekte planen und solche Sachen. Das ist ziemlich cool, also mir macht das sehr viel Spaß. Der letzte, den ich hatte, der letzte Praktikant, der war in seinem Anerkennungsjahr, der hat wirklich eine wahnsinnige Entwicklung gemacht, auch in dem Berufsjahr. Und den habe ich aber auch relativ. Also wir haben sehr, sehr offen, ich mache das sehr offen, diese Gespräche so. Also ich kritisiere relativ wenig, weil ich versuche, wenn ich was beobachte, zum Beispiel, keine Ahnung, Praktikant schnauzt Kind komisch an oder sagt Schimpfwörter vor einem Kind oder macht, wenn man zum Beispiel Musik hört, weißt, wenn man irgendwie so gemeinsam Mandalas ausmalt in der Spätbetreuung oder sowas und dann läuft dann nebenher Musik und auf einmal läuft irgendwie voll krasser Deutschrap mit Ausdrücke. Dann finde ich das jetzt nicht besonders pädagogisch wertvoll und dann teile ich das dem Praktikanten natürlich auch mit. Und dann ist es auch okay. Also dann, aber da muss man jetzt auch nicht da hocken und sagen, hey, die scheiß Musik, die du da abspielst, was sollen die Scheiße, ey, was sollen denn die Kinder davon hier mitnehmen? Sondern da kann man dann schon sagen, so, was ist denn für dich kindgerechte Musik? Weißt du, also immer so ein bisschen antreiben, immer ein bisschen reflektieren lassen. Reflexion, ganz arg wichtiges Thema.
Ja.
Eigenes Handeln reflektieren, genau. Und so wie ich das als Anleiter weitergebe, so will ich das aber auch selber weiterhin können. Also mich auch als Anleiter reflektieren. So werde ich dem Praktikanten gerecht? Nimmt er auch wirklich was von mir mit? Bin ich authentisch in dem, was ich sag? Schieße ich manchmal übers Ziel raus? Kommt er auf meinen Humor klar? Ist bei mir ganz großer Punkt natürlich. Klar, das ist natürlich sowas. Ich weiß, dass ich mit meinem Humor relativ viel anecke. Ich kann nicht von jedem erwarten, dass er super edgy, mega ironisch drauf ist und alles verstehe, was ich sag, wenn ich das in irgendeiner Weise sarkastisch verkleide oder so. Ich
Klar.
habe zum Beispiel im Flo, also unserem gemeinsamen Bekannten und Freund Flo vom Gigeriki Podcast, habe ich mal eine Postkarte mit, weil der ein T-Shirt bei mir bestellt hat, habe ich mal auf eine Postkarte draufgeschrieben, bitte vorher noch bügeln, bevor du es wäschst, weil ich hatte das davor erst frisch gedruckt und es stimmt halt, also der soll das auf jeden Fall nochmal kurz bügeln mit einem Dings halt, weißt, mit einem Backpapier oder so, mal ganz kurz übers Motiv, weil normalerweise bearbeitest du ein frisch besiebdrucktes Textil mit mit einem Heißluftföhn, ja, oder du bügelst halt, also die Farbe braucht halt einfach nochmal ein bisschen Wärme, um fixiert zu werden, so, und dann schreibt er mir, genau an dem Tag, wo er es bekommen hat, so, ja, witzig. Und ich meine, was? Nein, nein, bügel's auf jeden Fall nochmal. Und der so, ach, du meinst es ernst? Und dann wirst du dir erstmal über dein eigenes Wirken so bewusst, so, ah, fuck, alles, was ich sag, wird auch irgendwie immer in so einen humoristischen Kontext gestellt.
Das ist so, das erinnert so an diese Geschichte mit dem Jungen, der immer nach Hilfe ruft, ne? Und irgendwann nimmt man ihn dann nicht mehr ernst, wenn
Ja.
wirklich Hilfe ist. Weil alles
Ja, das
ironisch
ist
ist.
echt. Voll. Und dann mache ich mir natürlich auch Gedanken darüber, was für ein Bild hat eigentlich der Flo von mir? Der denkt doch, ich bin voll der Wichser.
Nein, Quatsch.
Der alles durch den Kakao zieht und alle doof findet oder so.
Ach Quatsch. Okay. André?
Ja,
jetzt haben wir
Toni.
Eigentlich, haben wir jetzt eigentlich schon viel, viel rangenommen, ne? Hast du
Boah,
noch
wir
was?
Haben jetzt echt über sehr, sehr viel gesprochen. Nee, du, ich bin happy. Hat mir viel Spaß gemacht und
ja,
nochmal vielen
auch.
Dank für die Einladung.
Dann würde ich sagen, ich
also
moderiere
jetzt. Also
ich
werde jetzt auf jeden Fall direkt noch vor deiner Abmoderation will ich auf jeden Fall nochmal loswerden, dass ich mir jetzt alle Alben der Trocklauer Burm reinziehe. Ich habe auch schon den Wikipedia-Eintrag offen. Das erste Album ist von 2008 und heißt Heavy Volksmusik.
Ja, genau. Und Volksmusik wird mit X geschrieben.
Volks. Ja, wird es.
Oh.
Ja, ja. Und das Album von 2019 heißt Friede, Freude, Volksmusik. Also ich scheine da ein Konzept zu erkennen.
Ja, die haben richtig, oh Gott. Ja, aber so ist es.
Oh, Reggae-Mix. Ah, du, es wird immer besser. Die Trocklauer Burm, hey.
Die sind so vielseitig. Die gucken auch
die
mal
sind,
über den Tellerrand hinaus, aber auch nur kurz.
Ja, ja, die sind. Die spiegeln mal kurz.
Ach ja. Ja, nee, hörst dir an. Viel Spaß damit. Also, wirst bestimmt viel Spaß damit haben.
Ja, das glaube ich auch. Ich sehe auch, die sind auch noch fast in Originalbesetzung unterwegs.
Ja, das ist krass. Die sind richtig gut unterwegs. Die spielen auch bei uns
Wahnsinn.
In der Gegend gar nicht mehr, aber so in größeren Städten und so spielen die auch. Ich habe da letztes
okay.
Mal irgendwo ein Plakat gesehen in, keine Ahnung. Also es ist verrückt. Die ziehen ihr Ding auf jeden Fall durch.
Die ziehen es durch. Ja, die spielen auch komplett in Lederhosen.
Das ist,
hast du Lederhosen?
Nein, ich habe tatsächlich keine Lederhose, ja.
Ah, okay, ist mir gerade nur so gekommen.
Ich bin
ich dachte,
kein waschechter
als
Bayer.
Bayerischer Native so.
Ja, scheinbar doch nicht. Sonst hätte ich ja Tracht daheim.
Das kommt vielleicht, es kommt wahrscheinlich mit dem Alter.
Ja, wenn ich mal 40 bin oder so, dann irgendwann komme ich nicht drum rum. Ja.
Oh Mann.
Das Landleben, ne?
Du, wenn die Trocklauer Burm mal bei dir in der Gegend spielen dann, und ich habe Zeit, dann komme ich vorbei und dann gehen wir gemeinsam hin und ziehen uns davon
das,
ein paar Lederhosen.
Genau, an. Das machen wir. Das machen wir. So machen wir das. Da haben wir jetzt einen Deal.
Ja.
Hört sich gut an. Und Flo hole ich dann auch dazu. Der hat dann auch ganz
oh,
viel
ja.
Spaß damit. Weil der mag solche Bands
so.
Auch sehr.
Ja. Da sehe ich uns drei.
Die drei von der Tanke.
Mhm. Bei der Trocklauer Burm.
Ist aber auch schwierig auszusprechen, ne?
Ja, als Nicht-Muttersprachler auf jeden Fall. Ich habe mal ein Jahr in München gearbeitet und da am Starnberger See gewohnt. Und es war auch wirklich ein Dialekt, den ich nicht nachmachen konnte. Bayerisch, no chance. Konnte ich nicht.
Ja, das ist verrückt.
Ja, aber die Bayern haben es mit mir auch echt nicht immer so, die haben es mir nicht so leicht gemacht. Meine allererste Begegnung in Bayern war an der Wursttheke, da habe ich noch Fleisch gegessen damals und dann habe ich einen Leberkäse-Weckli bestellt und habe halt gesagt, ich hätte gerne Leberkäse-Weckli, aber das heißt natürlich in München nicht
Semmel.
So. Und dann hieß es zu mir nur so, was, einen doppelten Espresso? Und das war so, habe ich gedacht, okay, ich glaube, hier werde ich nicht lange überleben.
Ach ja, ich war mal, also ich musste in meiner Berufsschulzeit war ich immer blockweise in Zwiesel und das hört sich genauso
ja.
an, wie es ist. Das ist im Bayerischen Wald unten und die sind alle, also die haben so einen Akzent, der klingt einfach unhöflich.
Ja.
Aber das ist bei denen, der Dialekt, der ist einfach unhöflich oder er klingt unhöflich. Und es war so verrückt, wir waren am ersten Tag unten nach dem Schultag und haben uns Schulsachen gekauft. Und da waren wir so da und mein einer Kollege hat gerade gezahlt und die hat zu ihm gesagt, Pfirti. Und er, was, fertig? Ja, fertig bin ich jetzt. Und es war, der kam aus Nürnberg. Und selbst
okay.
als Franke hast hier deine Probleme. bei den Bayern da unten. Und es war ganz schwierig. Wir hatten da auch aus der Umgebung hatten wir auch Schüler mit in der Klasse drin. Und immer wenn die irgendwas gesagt haben, hat es kein Mensch verstanden. Das ist total verrückt gewesen. Und du hast dann irgendwie, hat er dann das Ergebnis von der Rechnung vorgelesen und du wusstest nach dem Vorlesen vom Ergebnis immer noch nicht, ob deine Rechnung richtig war.
Was das Ergebnis ist.
Ja, verrückt. Ja, das ist ach, so.
Sehr schön.
Im Bundesland selber hat man schon so viele krasse verschiedene Dialekte, das ist verrückt.
Du, da bin ich natürlich auch. Ich lebe einfach in Baden-Württemberg. Was meinst du, was es da alles für Dialekte gibt?
Das ist verrückt, ja. Gut, André, ich würde sagen, ich stelle jetzt die letzte Frage. Und zwar die Frage, die wir immer stellen. Wenn du einen Wunsch frei hättest...
Wer wird deutscher Meister? Nur der VfB. Ja, richtig.
Nein.
Leg los.
Wenn du einen Wunsch frei hättest... Ganz egal, welcher wäre das?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Was haben denn in den letzten Folgen die Leute so geantwortet?
Boah, das ist ganz unterschiedlich. Teilweise themenbezogen, teilweise aktuelle situationsbezogen, also so sprich Weltfrieden, weil jetzt gerade die Sache mit Ukraine und so sehr schwierig ist. Mhm. Aber... Darfst du ja, also du willst einen anderen Wunsch äußern, als den jemand anders schon geäußert hat, oder?
Nein, ich will gerade einfach nur Bedenkzeit erkaufen, während du sprichst.
Nee, ich schneide es dann alles, du kannst dir die Zeit nehmen, ich schneide es dann einfach.
Nee, ich hab darauf tatsächlich überhaupt keine Antwort, weil, also es wäre wahrscheinlich, wenn ich jetzt ganz spontan... Ich bin nicht wunschlos glücklich, aber ich versuche irgendwie das selber hinzubekommen als mit so einem Bonus. Aber wenn ich jetzt einen hätte, dann wäre es sicherlich auch was Egoistisches so. Dann wäre es auf jeden Fall was auf meine Person bezogen und
ja, aber
dann würde ich mir
doch
auf jeden Fall wünschen. Ja, also ich würde mir auf jeden Fall sowas wie Gesundheit wünschen. Also ich finde, es ist halt in der heutigen Zeit das Allerwichtigste, was es nicht heißen soll, dass ich laufe mit unfassbar viel Weltschmerz durch die Gegend. Also ich schaue mich um und es wird schon immer düsterer in meinem Herzen, wenn ich so schaue, wie es den Leuten so ergeht teilweise. Und klar, also Thema Weltfrieden, das würde schon einiges lösen. Es ist aber halt auch ein bisschen abgeschmackt, aber ist natürlich eine Option. Für eine schöne Welt, in der es allen gut geht.
Ja, definitiv. Es ist auch, hat auch was von einer Illusion, weil man irgendwie weiß, das wird es einfach nicht geben, leider.
Ja, also ich bin unglaublich kapitalismuskritisch. Ich sag halt, der Kapitalismus ist an unfassbar vielem schuld. Und deswegen, wenn ich jetzt einen Wunsch äußern darf, dann will ich auf jeden Fall schon mal, dass es die FDP nicht gibt. Und alle Leute, die dieselbe Denke vertreten von Leuten, die die FDP geil finden oder so. Ich finde einfach irgendwie, mein Wunsch wäre, dass die Leute nicht mehr so gierig sind und auch nicht mehr für ihren eigenen Profit leben, sondern sich mal ein bisschen umschauen, so. Ja, weil, ja, also die FDP ist da stellvertretend für alle anderen konservativen Parteien, für alle anderen rechtskonservativen Parteien.
Oh, das
alles,
ist aber jetzt
und
schon...
Und auch alles, was es da bei euch gibt.
Alles, was es bei uns gibt, die Freien Wähler zum Beispiel.
Oder auch bei uns, ne? Ich meine, selbst in Baden-Württemberg. Oh, es ist einfach schlimm. Es ist schlimm, was gerade politisch passiert. Aber das macht das nächste Fass auf. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter. Aber das würde ich mir wünschen. Die Abschaffung des Kapitalismus wäre schon mal ein guter Anfang.
Okay. Na gut, dann danke dir, André, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir diese Folge aufgenommen hast. Und
gerne.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mal beim André vorbei, der hat ganz tolle Comics und auch ein Buch über Auftritte von Bands mit tollen Geschichten, tolle Anekdoten. Das ist auch vielleicht sehr interessant für viele, die in der Punk-Szene aktiv sind oder
ja,
Punk
und auch
gerne hören.
Stand-up.
Oder Stand-up,
da sind auch
genau,
viele Stand-Upper auch drin, genau. Und auch so Leute wie Mickey Beisenherz ist ja auch da drin und so. Oder hier Judith Holofernes von Wir sind Helden und so.
Also für alle was dabei. Schaut mal vorbei. Gut, dann.
Das Buch heißt Abendkasse.
Ach ja, Namen habe ich ganz vergessen, sorry.
Alles gut.
Und ja, danke fürs Zuhören. Ciao.
Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website solarchi.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!